das ist einfach Battle Rap. Und es geht halt tatsächlich darum, seinen Gegner, wie gesagt, verbal in der schlimmstmöglichen Form zu erniedrigen. Und die bringen halt zum Teil auch einfach so einen latenten Antisemitismus mit.
Und da wurden dann zum Teil Sachen gesagt, die mir persönlich gegen den Strich gehen und wo ich dann auch deutlich gesagt habe, so dass ich das anders sehe.
Also ich persönlich sage ganz klar, ich plädiere für eine absolute Kunst- und Meinungsfreiheit.
Die Frage, hat die deutsche Rap-Szene ein Antisemitismus-Problem, kann man stellen, aber sie wird aus meiner Sicht überlagert von der Frage, hat Deutschland ein Antisemitismus-Problem?
Hat die deutsche Rap-Szene ein Antisemitismus-Problem? Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Diese Zeile aus dem Lied 0815 der deutschen Rapper Kollega und Farid Bang hat einen Aufschrei ausgelöst. Viele der Menschen, die derzeit über dieses Thema diskutieren, wären wohl sonst nie auf die Idee gekommen, sich die betreffende Musik auch mal anzuhören. Ganz anders allerdings meine heutigen Gäste, Dennis Sand und Tore Barfuß. Würde die Welt ein Hip-Hop-Ressort haben, diese beiden würden es leiten. Mein Name ist Carla Baum. Dies ist eine neue Folge von Welt Insider und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Vielleicht müssen wir etwas breiter ausholen. Wie kann es sein, dass die Welt ein inoffizielles Hip-Hop-Ressort hat und wie arbeitet dieses Ressort?
Also zum einen muss man natürlich sagen, dass im Kulturressort durchaus auch das Thema Hip-Hop immer wieder behandelt wird, auch von Kulturredakteuren. Dennis und ich sind eigentlich im CVD-Team, so heißt es bei den meisten. Bei uns heißt es Balken an der Welt. Also wir sind dafür verantwortlich, die Seite zu steuern, die Nachrichten im Blick zu haben, Gespräche mit den Ressorts zu führen. Und schon bevor ich zur Welt gekommen bin, Dennis ist ein bisschen länger da, habe ich gesehen, dass Dennis sich viel mit deutschem Hip-Hop auseinandersetzt. Und er fand das sehr beeindruckend, was er da gemacht hat, weil er im Gegensatz zu sehr viel, und darüber werden wir heute noch sprechen, sehr viel von der Hip-Hop-Berichterstattung, die es in deutschen Medien gibt, einfach Ahnung von der Materie hat. Also es passiert ganz viel ahnungslose Berichterstattung. So. Und weil wir dann zusammen in diese Schichten gekommen sind und viele Schichten zusammen hatten, fängt man ja auch irgendwann mal an, sich zu unterhalten. Und bei uns war das relativ früh klar, dass Hip-Hop da so ein gemeinsames Thema ist. Und bei Dennis ist das mehr deutscher Rap, wo er sich wirklich viel mit auseinandergesetzt hat. Bei mir ist das mehr US-Rap, aber trotzdem gibt es da natürlich auch Überschneidungen.
Man muss dazu auch sagen, dass Tore und ich uns beide sehr intensiv mit Popkultur auseinandersetzen, also über Hip-Hop hinaus, auch einfach mit Film und aktuellem Zeitgeist-Themen. Und wer sich mit Popkultur auseinandersetzt, kommt um Hip-Hop halt nicht mehr so wirklich umher. So, weil Hip-Hop ist letztendlich heutzutage die größte noch lebendige Jugendkultur, die es in Deutschland gibt. Das größte und wichtigste Thema, was halt irgendwie popkulturelle Momente derzeit angeht. Und wir haben halt beide das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, darüber zu berichten, weil man einen Spagat gehen muss. Also man muss zum einen diese Szene irgendwie auch intern verstehen, man muss aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite auch so ein Verständnis für den Mainstream haben, dass man sagt, okay, diese Antisemitismus-Debatte zum Beispiel, die ist ja auch total wichtig und richtig und dass man da halt nicht in so einen stumpfen Verteidigungsreflex zurückfällt, sondern dass man sagt, wir müssen das halt einfach von beiden Seiten betrachten, irgendwie von so einer Mainstream-Seite aus, aber auch irgendwie von dem, wie so eine Szene denkt, wie Battle-Rap funktioniert, wie einfach Hip-Hop-Mechanismen auch funktionieren und mit diesen Themen sind wir halt dann oft an die Kultur rangetreten, weil die vielleicht auch in der Form nicht so häufig abgedeckt wurden und haben uns da dann einfach so diesen Status erarbeitet.
Eure Expertise ist ja im Moment besonders gefragt, könnte man sagen. Und das hat auch damit zu tun, dass du, Dennis, ein Buch geschrieben hast. Es nennt sich Yellow Bar Mitzvah. Das hast du zusammengeschrieben mit dem Rapper San Diego, der ein Freund von dir ist. Und dieses Buch ist quasi über Nacht zum Bestseller geworden und du zum Bestseller-Autor. Es gab ganz tolle Bilder in sozialen Netzwerken von langen Schlangen, die sich gebildet haben vor den Bücherläden. Erzähl doch mal, woher kennst du den San Diego, wie heißt er? Wie heißt er nochmal wirklich?
Dimitri Spakov, genau. Bürgerlicher Name. Und wir kennen uns tatsächlich über die Welt. Also ich habe vor 7 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal über ihn berichtet. Da war er noch relativ unbekannt. Also unbekannt war er nicht, in Szenekreisen war er bekannt, aber er hatte noch nicht diese Berühmtheit, die er heute hat. Er war noch so relativ am Anfang, hat aber damals schon so einen Sound geprägt, der in Deutschland relativ einmalig ist, weil er damals schon angefangen hat, Deutschrap clubtauglich zu machen. Mhm. Das war einzigartig, oder es gab halt 4, 5 Rapper, die das gemacht haben, aber es war halt sehr selten. So, weil damals ging es halt eher darum, so harte Texte zu machen. Straßenrap war sehr angesagt. Und er hat immer die Vision gehabt, eigentlich muss Deutschrap, wie das in Amerika ja auch ist, clubtauglich sein. Man muss dazu tanzen können, man muss das in die Disco bringen. Man muss es einfach irgendwie, man muss dem mehr Groove geben. Und ich fand das damals spannend und habe diese Vision, die er hatte, irgendwie auch verstanden und nachvollziehen können und auch geglaubt, dass er derjenige sein wird, der das vielleicht auch so nach Deutschland importieren kann. Und habe damals über ihn geschrieben und wir haben uns da getroffen, in Osnabrück war das noch, also wirklich 7 Jahre her, und haben darüber einfach auch so eine Freundschaft geschlossen. Und ich habe ihn dann auch praktisch begleitet, habe auch seinen Werdegang irgendwie verfolgt. Und ja, irgendwann kam halt die Idee, dass man so ein Buch zusammenschreibt, weil mittlerweile hat er es geschafft. Also mittlerweile 7 Jahre später ist genau das, was er vor 7 Jahren angefangen hat oder wo er den Grundstein gelegt hat, eingetroffen. Er ist jetzt einer der erfolgreichsten deutschen Rapper und er hat halt eben diesen Sound wirklich nach Deutschland gebracht, der jetzt Mainstream ist, den heute ganz viele bedienen.
Und ein ganz wesentliches Merkmal von ihm, warum er auch jetzt immer wieder in der Debatte auftaucht, ist ja, dass er Jude ist.
Ja.
Was für eine Rolle spielt denn das für ihn, für seine Musik, in der Rap-Szene allgemein, für ihn als Rapper dort?
Ja, also sein Outing in Anführungsstrichen, also Jude ist relativ frisch, also er hat das erst vor letztes Jahr irgendwie bekannt gemacht. Und die Sache ist bei ihm, dass er jemand ist, der gar nicht so politisch agieren will. Er macht Battle Rap, er will keinen politischen Rap machen. Finde ich auch sehr klug, wie er das macht, weil er sagt, also ich kenne ihn ja sehr gut, ich weiß, dass er politisch extrem gebildet ist und dass man mit ihm extrem kluge politische Debatten führen kann, aber er sagt trotzdem, er ist Rapper und kein Politiker. Und er sagt, er will ungerne Leuten mit seinem Halbwissen, so bezeichnet er das irgendwie, er will Leute halt nicht politisieren, weil er ist am Ende des Tages kein Politiker, sondern er ist Entertainer. Und darum möchte er keine politischen Botschaften in seinem Rap transportieren. Aber das Judentum ist natürlich irgendwie trotzdem für ihn sehr wichtig, weil es einfach seine Identität geprägt hat. Und er ist jemand, der mit ganz vielen jüdischen Elementen in seiner Soundästhetik, in seiner Videoästhetik spielt, der auch ganz viele, also jetzt auch gerade in seinem neuesten Song ganz häufig auch hebräische Zitate verwendet, Anspielungen auf die Tora verwendet, Anspielungen, weiß ich nicht, auch auf jüdische Apokalyptik im Buch, das benutzen wir alles. Das sind einfach so Elemente, mit denen spielt er auf so einer ästhetischen Art und Weise, um einfach auch nochmal seine Identität damit zu bekräftigen.
So richtig an starre religiöse Regeln scheint er sich ja aber in seinem sonstigen Lebenswandel nicht zu halten. Also dein Artikel, in dem du schreibst über eure Begegnung und dieses Buch, was ihr zusammen geschrieben habt, fängt an mit den Worten: Als ich anfangen wollte, das Buch zu schreiben, das ein Bestseller werden sollte, kam ein Spezialeinsatzkommando und warf meinen mühsam beifantasierten Zeitplan komplett durcheinander.
Ja, es war tatsächlich so, wir hatten an dem Tag, wo wir das Buch offiziell anfangen wollten zu schreiben, wir waren verabredet und er ist dann nicht mehr ins Telefon gegangen und ich habe ihn nicht mehr erreicht, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist er bei sowas mega verlässlich. Und ich habe dann so 3 Tage gebraucht, um herauszufinden, dass er halt im Knast sitzt. Hintergrund war tatsächlich auch so eigentlich war der Hintergrund so eine Schludrigkeit. Er hat seine Steuererklärung 3 Jahre nicht mehr abgegeben und das Finanzamt hat bei ihm zu Hause angeklopft. Kleine Schludrigkeit, Gangster-Rap-mäßig. Und er hat die dann auch reingelassen und er hat auch die Sachen schon fertig gehabt, hat sie einfach nur nicht abgegeben und hat gedacht, okay, cool, dann kommen die jetzt, dann nehmen die alles mit und dann ist die Sache irgendwie auch vom Tisch.
Muss ich nicht mal mehr selbst hingehen.
Genau, also mega praktisch, mega Service. Das Ding war nur, dass die dann mit mehreren Leuten kamen und halt auch alles durchsucht haben und so und zufälligerweise dann ein paar Drogen und Waffen im Studio gefunden haben, die da so zufällig rumlagen und dann neben der Steuerfahndung auch noch die Kriminalpolizei verständigen mussten und die kamen dann auch noch dazu und da wurde er für ein paar Tage dann erstmal festgesetzt.
Sammy Deluxe hat mal gesagt, zwei Sachen im Leben sind definitiv Tod und die Steuer. Der hat mal eine ganz schlimme GEZ.
Teilweise auch in Kombination, wie man sieht.
Der hat mal eine ganz schlimme GEZ-Werbung gemacht, weil er auch seine Steuererklärung nicht gemacht hat. Ich glaube, das zieht sich durch die deutsche Rap-Szene, Probleme mit dem Finanzamt. Ja.
Absoluter Topos.
Nicht nur mit dem Finanzamt.
Ja.
Ja. Okay, jetzt wird es kompliziert für alle, die nicht so drinstecken in der Sache, aber besagter San Diego war mal der beste Freund von Kollega. Und Kollega und Farid Bang stehen jetzt wegen dieser antisemitischen Liedzeile in, oder vermeintlich antisemitisch, auch darüber werden wir noch sprechen, in der Kritik. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Zwischen den beiden?
Ja, zwischen den beiden und ja, also wie können die mal befreundet gewesen sein, wenn offensichtlich solche Zeilen jetzt übereinander, übereinander ist es ja, ja nicht, ja, ja. Aber
ja. Ja, also die beiden haben sich entfreundet dann zwischenzeitlich mal, da gab es Streitigkeiten, also wenn man das Buch dann liest, sind es tatsächlich auch banale Streitigkeiten gewesen, um das mal irgendwie klar zu machen. Es ging tatsächlich darum, dass Sunny, es ging um eine Tour, also Sunny war halt bei Kolle mit auf Tour gebucht und er hat dann
Kolle,
keinen
Kollege,
genau. Ja. Und er hat dann keinen Platz im Bus bekommen. Also Sunny wollte halt jemanden mitnehmen für diese Tour aus bestimmten Gründen, das war ihm halt sehr wichtig und dieser Typ hat halt keinen Platz mehr im Tourbus bekommen und dann wollte Sunny halt auch nicht mehr mit auf Tour gehen und Kollege fühlte sich verraten und so ist eigentlich aus einer vollkommenen Banalität halt so ein Streit entstanden und die beiden haben sich so ein bisschen auseinandergelebt. Es ist auch keine Erzfeindschaft, sondern es gab dann einfach mal so, wie das halt auf Rap-Niveau irgendwie ist, dass man sich gegenseitig mal ein bisschen hin und her disst. Aber auch Sunny dankt Kollege auch im Buch ganz explizit nochmal am Ende, dass er sagt, also ohne dich wäre ich nicht das geworden, was ich heute bin. Das ist, glaube ich, schon einfach eine Streitigkeit zwischen Freunden irgendwo gewesen und keine böse Erzfeindschaft, die jetzt bis aufs Blut bekämpft wird. Und Sunny hat in dem Interview, was Tore mit ihm geführt hat, da werdet ihr wahrscheinlich gleich auch noch drüber reden, Kollege ja auch in Schutz genommen und gesagt, also man muss kein Doktor sein irgendwie, um zu sehen, dass Kollege keine Juden hasst. Ich glaube, diese Debatte, die gerade um Kollege ausgelöst wird, um Antisemitismus, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber Kollege, also auch aus meiner Perspektive, auch ich habe Kollege schon getroffen und auch ich habe über Kollege schon berichtet und ich glaube, es gibt sehr viele problematische Punkte bei Kollege und auch bei der Musik von Kollege, aber dass er ein expliziter Antisemit ist, das ist einfach Unsinn. Und auch diese Zeile, man muss es ja ganz klar sagen, das ist eine mega geschmacklose Zeile, aber sie ist ja nicht antisemitisch.
Zumal sie auch von Farid Bang gerappt wird und da fängt das an, ganz viel der Berichterstattung rund um das, was da passiert ist. Und wir können das jetzt hier nicht alles aufdröseln, aber ich habe vorhin von Ahnungslosigkeit gesprochen. Das Grundproblem ist bei solchen Themen, dass dort, wo die intellektuelle Flughöhe vorhanden ist, um darüber zu urteilen, ob was antisemitisch ist, um so eine Debatte so eine Debatte zu führen, fehlt komplett das Verständnis für Rapmusik. Mhm. Und dort, wo das Verständnis für Rapmusik da ist, fehlt die intellektuelle Flughöhe, um da tatsächlich ordentlich eine Debatte zu führen. Es gibt Ausnahmen, so um mal hier Name-Dropping zu machen. Lars Weibrot von der
Zeit. Weißbrot.
Weißbrot.
Ja.
Von der Zeit hat einen sehr guten Artikel dazu geschrieben. Es fängt mit so Sachen an, die ich heute in Medien mehrfach gelesen habe. Die Echo-Jury hätte zwei Antisemiten den Preis verliehen. Mhm. Der Preis wird vergeben danach, wie viele Alben verkauft wurden. Punkt. Ja. Da wird nichts von der Echo-Jury verliehen. Das ist, und solche elementar schlimmen Recherchefehler findest du in allen Medien. Ja. Wenn nicht jemand da ist, der es verhindert.
Und auch nochmal, um explizit auf diese Textteile einzugehen, nochmal, es ist eine Verhöhnung der Opfer, das kann man halt sagen, ne? Irgendwie, aber es ist halt, es schürt ja keinen Judenhass. Mhm. Und diese sehr harte verbale, dieser sehr harte verbale Ausdruck ist einfach, das ist einfach Battle Rap, das gehört dazu. Battle Rap besteht halt darin, seinen Gegner, seinen imaginären Gegner oder seinen tatsächlichen Gegner, wie auch immer, möglichst hart verbal zu erniedrigen. So, man muss auch mal bedenken, wo das herkommt. Das ist halt aus einer Kultur entstanden, die eigentlich von der Straße kommt, wo Leute sich ursprünglich auf der Straße gegenseitig mal abgestochen haben, wenn es Probleme untereinander gab, wo man gesagt hat, okay, wir wählen halt Hip-Hop als Kulturform, dass man sagt, wir versuchen das jetzt auf einer verbalen Ebene auszutragen. Derjenige, der die klügeren Wortwitze hat, der die smarteren Beleidigungen hat, der die klügeren Vergleiche hat, der geht als Sieger aus so einem Battle hervor. vor. Damit ersparen wir uns halt irgendwie körperliche Auseinandersetzungen. So, das ist der ursprüngliche Gedanke von Battle Rap gewesen. Und es geht halt tatsächlich darum, seinen Gegner, wie gesagt, verbal in der schlimmstmöglichen Form zu erniedrigen. Es ist aber alles in einem abgesteckten Rahmen, in dem das geschieht. Und dieser Rahmen heißt halt Battle Rap. Und darum finde ich, dass man Battle, das sollte eigentlich jeder so sehen, der sich damit auseinandersetzt, man darf halt eine Zeile, die innerhalb dieser Kunstform gebracht wird, nicht gleichsetzen mit einer Zeile, die ein Politiker sagt oder mit einer Aussage, die in einem Interview stattfindet. Hm. So, das ist einfach ein Unterschied. Das ist halt im Rahmen eines künstlerischen Werkes. So, ob man das gut findet oder nicht, darüber kann man streiten. Aber das verbieten zu wollen, das ist halt echt ein Problem.
Also darf es da eurer Meinung nach gar keine Verbote geben des Sagbaren? Oder was wäre denn so eine Grenze, wo ihr sagen würdet, okay, das ist ein Schritt zu weit?
Also ich persönlich sage ganz klar, ich plädiere für eine absolute Kunst- und Meinungsfreiheit, gerade im Rahmen von Kunstprodukten, gerade im Rahmen von Battle Rap. Ich finde, jeder sollte das gleiche Recht haben, beleidigt zu werden, ob das ein Jude ist, ob das ein Moslem ist, ob das ein Christ ist, ob das ein dicker Mensch ist, ob das ein alter Mensch ist. Jeder darf auf das Härteste beleidigt werden. Und die Grenze besteht tatsächlich bei Beginn des Strafgesetzbuches, also explizite Morddrohungen einer konkreten Person, da hört es dann halt auf, ne? Aber ansonsten.
Verleugnung des Holocausts.
Mhm. Genau. So. Das sind halt die Grenzen. Aber davor darf es, finde ich, keine Grenzen geben. Im Gegenteil, da muss alles gesagt werden dürfen. So, nochmal, solange es im Rahmen dieses Battle-Rap-Kontextes geschieht. Was anderes ist es, und da beginnt das Problem bei Kollega, was aber niemand in dieser Medienwelt irgendwie beleuchtet hat. Das Problem besteht, wenn du aus diesem Battle-Rap-Kontext rausgehst und ein Interview machst und in diesem Interview dasselbe verbreitest. Das ist ein riesiger Unterschied, weil dann bist du eine Privatperson, die ihre Meinung nach außen trägt. Dann ist es nicht mehr durch die Kunstform gedeckt.
Und das ist bei ihm tatsächlich so, dass er sich auch einstiegig geäußert hat in Interviews.
Nicht unbedingt antisemitisch, aber das Problem bei Kollege ist halt, so wie man das nach und nach irgendwie, wie er sich nach und nach selber offenbart, dass Kollege offensichtlich ein sehr klarer Anhänger von kruden Verschwörungstheorien ist. Also Kollege ist dann, muss man auch sagen, durch die mediale Berichterstattung der Bild-Zeitung, die haben ja sehr hart gegen ihn geschossen, auch RTL, die sind ja wirklich sehr massiv gegen ihn vorgegangen. Und also rein psychologisch, ohne dabei gewesen zu sein, kann ich mir vorstellen, dass Kollege einfach sehr in die Ecke gedrängt wurde, dort auch stand und versucht hat, sich dann zu wehren. Und er hat dann halt, keine Ahnung, einen Aufruf gemacht, dass er dem Journalisten 25.000 Euro bezahlt, der halt mal objektiv berichtet. So fing das dann an. Und dann hat er einen Aufruf gemacht, dass alle gegen die Bild aufstehen sollen. Das neigte dann halt sehr stark zu Populismus, zu Rechtspopulismus auch. Ich glaube nicht, dass er das extra gemacht hat. Ich glaube, er hat sich da einfach vergaloppiert. Aber irgendwann kam er dann auch, dass er gesagt hat, er zahlt auch demjenigen Journalisten 25.000 Euro, der mal über Pizzagate berichtet. Wer das nicht kennt, Pizzagate ist eine vollkommen krude Verschwörungstheorie, die besagt, dass Hillary Clinton und Barack Obama in einen Kinderpornoring verwickelt waren in Amerika, die einfach von Internet-Trollen damals gestreut wurde. Es ist auch alles nachweisbar, wo das herkommt. Aber offensichtlich ist ein Kollege immer noch der Überzeugung, dass das in irgendeiner Form Realität wäre. Und in solchen Aussagen zeigt sich halt, dass er irgendwie ein sehr krudes Weltbild verfolgt, das nicht unbedingt antisemitisch ist, aber was sehr verschwörungstheoriemäßig geprägt ist. Und ihn dafür zu attackieren oder mit ihm da ins Gespräch zu kommen, das finde ich total richtig. Aber ihn für eine Battle-Rap-Zeile irgendwie runtermachen zu wollen, das ist ein Fehler.
Ich meine, die heißen nicht ohne Grund in 95% der Fällen nicht so, wie sie wirklich heißen. Mhm. Der Mensch heißt Felix Antoine Blume, hat irgendwie mal Jura studiert und irgendwie mit Anfang 20 gemerkt, dass das total gut ankommt bei den Jugendlichen, wenn er so tut, als würde er Kilos über die Grenze von Holland nach Deutschland bringen, was er im Zweifelsfall nie gemacht hat. Ja, er ist einfach ein sehr guter Geschichtenerzähler und vor allem auch jemand, der bekannt geworden ist dafür, dass er sehr viel Varianz in seinen Reimen hat. Die Reime wurden sprachwissenschaftlich untersucht, weil er da deutschlandweit eigentlich einmalig ist. Und dieser Punkt, dass die Menschen nicht verstehen, dass das ein Kunstprodukt ist, gepaart mit diesen Fehlern, und ich würde gerne noch einen machen, weil der auch total einfach ist zu verstehen. Der Song 0815 wurde nicht mit einem Echo ausgezeichnet. Der war auf einer Zusatz-EP.
Im Album,
ja. Der war nicht auf dem Album, so, was ausgezeichnet
okay,
wurde.
Okay.
Er war nicht da drauf. So, vielleicht auch aus der Voraussicht, dass man da noch mehr über die Stränge schlägt. Mhm. Aber nochmal, du würdest doch auch, und das ist so das Lieblingsbeispiel zur Verteidigung von Rap, ich mag es nicht so gerne, aber man kann es relativ deutlich machen, du würdest auch einen Schauspieler, der einen Vergewaltiger spielt, oder der jemanden umbringt in einem Film, nicht dafür verantwortlich machen, was er da in diesem Film gemacht hat. So. Also, und das haben wir verstanden, ja. Niemand hält Anthony Hopkins für einen Massenmörder. Ja, außer vielleicht gestörte Menschen.
Ja, und das ist halt das wirklich Absurde. Also man kann natürlich sagen, also die Frage stellen, wo kommt das kulturell her, dass wir bei Schauspielern diese Frage nicht stellen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir einfach mittlerweile über 100 Jahre Film gewohnt sind, dass wir uns an das Medium Film gewöhnt haben und dass wir auch die Herangehensweisen und das Dispositiv Film verstanden haben. Rap ist einfach eine jüngere Kunstform. Trotzdem, ich meine, wir müssen, es ist 3 Jahre her, wo Bushido, oder 4 Jahre, wo Bushido irgendwie gerappt hat, ich schieß Kugeln auf Claudia Rot, bis sie löchert wie ein Golfplatz. Also ernsthaft, dass sich ernsthaft erwachsene Menschen in einer Medienredaktion hinstellen und jetzt sagen, oh, er will Claudia Roth umbringen. Also ob Bushido sich wirklich hinstellen würde und auf Claudia Roth schießt, bis sie Löcher hat wie ein Golfplatz. Also wer nicht erkennt, dass das halt einfach eine absolut satirische Übersteigerung ist. Also ich frage mich tatsächlich, worüber wir 2018 noch diskutieren müssen teilweise.
Wie sieht man das denn innerhalb der Szene? Du hast letztens ein sehr erhellendes, wie ich finde, und auch amüsantes Interview geführt mit San Diego und einem anderen Rapper. Und beziehungsweise es war eine ganze Entourage dabei von Menschen, die sich mit dir dort getroffen haben. Was war dein Eindruck von diesem Interview? Ich glaube, es hat in einer Shisha-Bar in Essen stattgefunden. Und worüber habt ihr da vor Ort gesprochen? Da ging es ja auch genau um diese Themen, über die wir gerade sprechen.
Genau, also ein Thema, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, was das Thema Antisemitismus im Rap interessanter macht oder auch in der Debatte, also in die Debatte gebracht hat, ist, dass viele der deutschen erfolgreichen Rapper Moslems sind oder zumindest einen muslimischen Hintergrund haben. Und da verschränken sich auch wieder Debatten, was es noch komplizierter macht und die Anzahl der Menschen, die darüber gut sprechen können, noch kleiner macht. Der muslimische Antisemitismus ist ja nochmal eine Debatte, die seit der Flüchtlingskrise und dem sogenannten importierten Antisemitismus intensiver geführt wird. Und mir war schon klar, dass ich, wenn ich ein Interview mache, und das, ich habe natürlich Dennis gefragt, ob das nicht eine coole Idee wäre mit San Diego und eben diesem Salasado, der kein Rapper ist, sondern tatsächlich Security anbietet, unter anderem auch für Rapper, aber so, der in einfach Teil einer libanesischen Großfamilie ist, also da, wo man diesen Antisemitismus eigentlich erwarten würde. Und da ist ja nun schon der erste offensichtliche Widerspruch, dass es San Diego gibt, jemand, der offen zum Judentum steht, der sich offen damit zeigt, und ein Moslem, den man erstmal per se unterstellen würde, nee, der muss ja Antisemit sein. Und das war so das Thema, worüber ich gern mit denen sprechen wollte, wo mir auch klar war, sobald das in politische Gefilde geht und sobald es dann um Nahostpolitik geht, dass das dann ganz schnell auch bei denen in, also gerade diese Entourage, die du schon angesprochen hast, hat da im Hintergrund manchmal Sachen gesagt, die wir dann nicht ins Interview gepackt haben, weil sie wirklich so an den Haaren
Darf ich jetzt fragen, was, oder?
Der Begriff Zionismus ist, glaube ich, nicht allen, was das bedeutet und was es bedeutet, jemand als Zionisten zu bezeichnen, ist, glaube ich, nicht allen Menschen dort im Café klar gewesen.
Verstehe.
So. Ja. Aber genau, der Punkt ist, dass die Idee von dem Interview war, einfach mal mit denen zu sprechen, die es tatsächlich betrifft. Mhm. Und zwar nicht über die zu sprechen, sondern tatsächlich dahin zu gehen und zu schauen. Und natürlich hat mir nicht alles gefallen, was die gesagt haben. Und natürlich war das auch keine ganz einfache Situation. Quasi ich alleine, ich hatte Dennis noch mitgebracht, aber trotzdem ich im Prinzip in der Interviewsituation alleine gegen allein schon mal 2 Doppelinterview und dann halt noch eine immer wechselnde Entourage von, ich würde schätzen, am Ende ungefähr 10 Leute, die da zwischendurch mal reingesprochen haben. Und da wurden dann zum Teil Sachen gesagt, die mir persönlich gegen den Strich gehen und wo ich dann auch deutlich gesagt habe, so dass ich das anders sehe. Und trotzdem fand ich das Gespräch total erhellend, weil es nochmal gezeigt hat, dass viele, viele antisemitische Klischees, die es gibt, oder auch Klischees über Antisemiten, tatsächlich auch hauptsächlich Klischees sind. Also
zum Beispiel? Kannst du mal
naja, zum Beispiel, dass man, wenn man in einer libanesischen Großfamilie groß wird oder einfach in einem arabischen Umfeld groß wird, dass da automatisch quasi so ein Israel-Hass implementiert wird. Und da wurde zum Teil wirklich sehr hart über Israel gesprochen und auch sehr, sehr einseitig. Und trotzdem bin ich am Ende da rausgegangen. Wir haben das dann, weil es zu komplex war und weil das dem Interview nicht geholfen hätte, haben wir die Teile ein bisschen gekürzt. Das war einfach ein sehr langes Interview. Aber trotzdem bin ich am Ende rausgegangen damit, dass mir wurde Recht gegeben. Ich habe gesagt, man muss einfach das Judentum von Israel trennen. So, dass es dann trotzdem immer wieder passiert und dass es auch in dem Raum da passiert ist, gerade von Leuten, die dann halt sowas wie Zionismus reinrufen, ist dann Teil des Problems. Aber ich fand das so, so schön, dass die, wenn man die dann drauf festgenagelt hat und gesagt hat, so,
geht's um die Juden oder geht's um Israel,
dass sie dann immer gesagt haben, nee, es geht nicht um die Juden. Und dann aber 20 Minuten später kam dann plötzlich doch wieder so irgendwie aus dem Hintergrund, ne? Also das ist einfach auch ein Kampf. Und wenn man mit den Leuten redet, dann merkt man, die sehen das alles viel differenzierter, als es dargestellt wird.
Man muss auch dazu sagen, Tore kam in dieses, also ich saß ja daneben, Tore kam in das Interview rein und meinte, ich würde gerne über Antisemitismus reden, aber versuchen, das Thema Politik relativ klein zu halten. Und hat dann die erste Frage gestellt an Salah, was denkst du über Juden? Und es ging sofort um Israel. Also nach 30 Sekunden war Israel das Thema. Und also Tore hat auch mehrfach versucht, es wieder wegzuzerren, aber es funktionierte einfach nicht. Und ich finde, Salah hat in dem Interview was sehr Interessantes gesagt. Er meinte, dass letztendlich er kann diese Themen nicht voneinander trennen. Es ist immer politisch, weil er in einer Familie aufgewachsen ist, die aus dem Libanon kommt, die jeden Tag damit konfrontiert ist von diesem Nahostkonflikt. Und er hat auch gesagt, man kann in Deutschland relativ gut trennen, so, aber du kannst halt jemandem, der in diesem Kriegsgebiet lebt, der jeden Tag mit der Politik von Israel konfrontiert ist oder auch mit palästinensischer Politik konfrontiert ist, der diesen Kampf, der da stattfindet, jeden Tag hautnah erlebt, da kannst du dann vielleicht nicht mehr so differenziert sein, auch wenn du es gerne möchtest, wie es vielleicht logisch und sinnvoll wäre. Und wie gesagt, Thor hat ja schon gesagt, Salah hat ihm am Ende ja auch recht gegeben und gesagt, natürlich muss man das trennen, aber wenn du eben so nah da dran bist und jeden Tag von Familie, von Verwandten irgendwelche Meldungen bekommst, dann fällt dir das halt einfach verdammt schwer.
Ja, über Generationen ja auch. Also absolut. Das ist ja ein Konflikt, den es seit Jahrzehnten gibt und da setzen sich natürlich Dinge fest. Also ja.
Absolut. Und darum finde ich auch, um das auch nochmal zu bekräftigen, also es wurde ja auch viel diskutiert. Ich meine, wir haben, das war ja auch auf der Welttitelseite dieses Interview, also es wurde angeteasert mit einem großen Foto von den beiden, ein Jude, ein Araber. Es wurde natürlich auch darüber diskutiert, darf man das? Darf man dem Kopf einer libanesischen Großfamilie, darf man denen auf die Titelseite heben und ihm so ein Forum geben? Ich finde ehrlich gesagt, mein Verständnis von Journalismus ist, man darf das nicht, nur man muss es sogar tun. Ich finde es total schändlich zu sagen als Journalist, wir blenden die Lebensrealitäten, die es in Deutschland gibt, aus, weil Clanstrukturen sind die Lebensrealität in Deutschland, ob man das gut findet oder nicht, aber das sind Lebensrealitäten. Und wenn man sagt, wir blenden das aus, wir möchten darüber nicht berichten oder wir berichten nur von der Schreibmaschine, von unserem schönen, keine Ahnung, von unserem bürgerlichen Haus aus, aus unserer bürgerlichen Schicht, aus unserer bürgerlichen Sicht auch heraus, finde ich das genauso problematisch. Ich finde es halt, journalistischer Anspruch muss sein, dahin zu gehen und mit diesen Leuten zu reden. Und also nochmal, ich war dabei, also ich habe teilweise wirklich es war ein sehr, sehr lautes Gespräch. Ne? Also Tora hat sich dann nichts, er hat komplett widersprochen, gesagt, nein, das sehe ich anders, nein, das war hitzig, da wurde rumgeschrien. So, aber so muss das ja auch sein.
Findest du das, also da stellt sich ja auch die Frage nach der Rolle des Journalisten eigentlich neu. Ne? Also da hinzugehen und nur seine Fragen abzuarbeiten, wäre wahrscheinlich in dem Fall keine Möglichkeit gewesen. War dir das vorher so klar oder ist das eher was, was sich aus dieser Situation ergeben hat?
Nee, mir war schon klar, dass ich da, also was ich gemacht habe, ist, dass ich nicht immer sofort widersprochen habe. So, also das war tatsächlich so, dass ich mir manchmal auch auf die Zunge beißen musste und mir quasi die, weil du gerade diesen Menschen, die solche Diskussionen sonst nicht auf dem Niveau, wie wir sie da geführt haben, führen. Wenn du denen zu oft Kontra gibst und denen sofort widersprichst, dann machst du auch die Diskussion kaputt. Aber mir war klar, wenn das am Ende ein gutes Gespräch werden soll, wenn es am Ende so, wenn da was rauskommt, dass nicht nur ein reines Protokoll ist, nicht nur ein reines, die dürfen erzählen, was sie sagen oder wie sie es sehen, dann muss ich an bestimmten Punkten sie auch ein bisschen provozieren. Dann muss ich da auch mal reingehen. Und dann muss ich da auch mal laut werden. Und dann muss ich sie auch mal unterbrechen. So, also es ist auch klar, ein Interview mit einem Politiker, da musst du im Prinzip ab der ersten Frage sofort Kontra geben. Und auch so stehen am Ende Dinge wahrscheinlich im Interview, wenn man sie, und da ist, kommt wieder das ins Spiel, wenn man sie von jemandem betrachten lässt, der nicht versteht, wie diese Szene funktioniert, wahrscheinlich sagt, ja, warum hast du denn da nicht nochmal kritisch nachgehakt? Aber mir ging es darum, um einen kritischen Geist. Und mit dem bin ich da auch hingefahren, weil alleine dadurch, dass sie da zusammensitzen und mir trotzdem irgendwie von vornherein klar war, dass sobald das irgendwie in politische Gefilde geht, mir war nicht klar, dass das so schnell passiert, aber sobald das in politische Gefilde geht, dass dann da wirklich Sachen gesagt werden, denen ich so aus tiefster Überzeugung widersprechen muss, dass ich das dann auch mache, weil sonst macht man sich halt wirklich nur zum Sprachrohr.
Haben die eigentlich beide Seiten sofort zugestimmt, als ihr diese Idee an sie herangetragen habt? Ja?
Ja.
Und wie kommt man an so eine libanesische Großfamilie denn eigentlich ran? Ruft man die mal eben an und sagt, hey, wir haben Lust, ein Interview zu machen. Habt ihr mal Zeit? Wie läuft das?
Also, das kann Dennis sicherlich gleich noch ergänzen, aber man muss dazu sagen, dass Salasado nicht der erste, aber einer der wenigen Menschen aus diesen Großfamilien sind, die tatsächlich auch eine öffentliche Präsenz haben. Also Salasado hat einen Instagram-Account mit, ich glaube, 40.000 Followern, hat einen Facebook-Account. Nee, stimmt gar nicht. Er hat nur einen Instagram-Account. Aber er hat...
Facebook hat er auch.
Facebook, ja. Genau, aber er hat einen Instagram-Account, den er sehr, sehr deutlich bespielt. Er hat sich quasi schon zuletzt immer wieder öffentlich mit San Diego gezeigt. Also die gehören, um es mal in Rap-Deutsch zu sagen. Ja, die gehören zu einem Camp. Die sind Freunde. Die sind... machen viel zusammen. Also zum Beispiel hat Salasado auch San Diego auf der Buchtour begleitet. Also so kennt Dennis ihn auch. Und so kam auch im Prinzip die Idee zu diesem Gespräch, dass es da so eine enge Beziehung gibt. So, weil ich glaube, wenn man San Diego mit irgendeinem Menschen aus einer libanesischen Großfamilie zusammengesetzt hätte, dann wäre das entweder viel oberflächlicher gewesen, das Interview, weil alle dann irgendwie nicht so richtig gesagt hätten, was sie meinen. Oder es wäre halt im Streit auseinandergegangen. Mhm. Und so hatten wir die Möglichkeit quasi gesehen, da gibt es eine Verbindung und ein Thema, was gerade im Raum ist, worüber die aber im Zweifelsfall noch nie gesprochen haben, obwohl es beide betrifft, von zwei unterschiedlichen Seiten. Und das war die Idee fürs Gespräch.
Das würde mich auch interessieren. Was für eine Rolle spielt denn dieses Thema außerhalb unserer Medienblase überhaupt? Antisemitismus in der Rap-Szene. Ist das irgendwas, worüber intern diskutiert wird?
Zu wenig. Also man muss halt sagen, Tora hat es ja auch schon angedeutet, gerade der Gangster-Rap, der ja irgendwie auch die präsenteste Form von Hip-Hop ist, derzeitig in Deutschland, ist halt hauptsächlich von arabischstämmigen Protagonisten geprägt und die bringen halt zum Teil auch einfach so einen latenten Antisemitismus mit. Es ist in den seltensten Fällen ein offener Antisemitismus, aber es ist halt immer mal wieder Anspielungen darauf, dass Israel doch bitte verschwinden soll von der Landkarte, dass man immer in Form von
geilen jüdischen Banker von der Börse so.
Genau. Also solche Anspielungen kommen halt immer mal wieder, oder PA Sports hat auch irgendwie gerappt, ich bin anti-USA, ich bin anti-Israel, sowas halt. Das ist halt immer so ein unterschwelliger Antisemitismus und man muss es halt, also
obwohl so unterschwellig ist das.
Ja, okay, so in dem Fall nicht, aber es kommt halt immer mal so leicht verpackt rüber, ja. So einfach mal als Laien nebenbei. Und man muss halt bedenken, die Gefahr, die dahinter steht. Natürlich kann man sagen, das ist Battle Rap und das, ne, man kann es künstlerisch einordnen. Ist ja auch okay, finde ich auch legitim. Aber man muss halt bedenken, dass die Hörer hauptsächlich 13 bis 16 sind. Und für die ist das dann einfach eine Selbstverständlichkeit, die so verbreitet wird. Mhm. Auch so ein Bushido hat sich zum Beispiel, Bushido hatte ja ganz lange so eine Israel-Karte ohne, so eine Nahost-Karte ohne Israel, also eine Palästina praktisch, wo Israel weggestrichen war als sein Twitter-Hintergrund. Mhm. Bushido wurde nie danach gefragt, warum er das eigentlich gemacht hat. Er hat einmal ein Buch geschrieben mit Marco Steiger zusammen, wo er sich ganz, ganz breit dazu geäußert hat, wie das eigentlich alles passiert ist und nochmal klargestellt hat, dass es eigentlich ein Versehen gewesen ist, diese Karte reinzunehmen, weil er es wirklich nicht, also er hat es einfach nicht gecheckt, dass Israel da nicht drauf ist. Und dann gab es halt einen Shitstorm medialen. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt wo sich alle aufregen, lasse ich es erst recht drin. Und dann hat er seit 5 Jahren halt dieses Profilbild drin gelassen, einfach weil ihn niemand irgendwie jemals gefragt hat, wie er das eigentlich meinte. Und das war halt so eine Trotzhaltung. Und das ist halt das Problem bei Rap-Medien. Also Rap-Medien nehmen oder Hip-Hop-Medien nehmen das viel zu oft einfach hin, ohne es kritisch zu hinterfragen. Ich finde, es muss alles erlaubt sein, aber ich finde, Rap- oder Hip-Hop-Medien haben halt die Funktion, trotzdem auch in die Szene hinein intern solche Prozesse oder solche Bilder zu hinterfragen und somit eben auch so einem jungen Publikum zu verstehen zu geben, okay, das kann man halt von zwei Seiten sehen, das ist nicht ganz korrekt, oder auch den Künstler einfach mal zu befragen, wie siehst du das denn als Mensch, so wie Tore das jetzt gemacht hat, ne? Ist das jetzt Battle-Rap oder bist du halt wirklich judenfeindlich, wie stehst du zu dieser Thematik, dass man das halt alles irgendwie nochmal thematisiert, aber das passiert nicht.
Aber erreicht man die 13- bis 16-Jährigen überhaupt mit irgendeiner Form von kritischer Begleitung dessen, was ihre Stars machen?
Bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Ja?
Also gerade Interviews mit Rappern, guck dir die Klickzahlen auf YouTube an, die gehen teilweise 100.000, 200.000, 300.000. Es gibt Rapper, ohne Namen zu nennen, deren Interviews mehr geklickt werden als deren Lieder, weil die Leute einfach spannend finden, wie die sich geben, was die erzählen. Und natürlich funktioniert das auch, wenn du kritisch bist. Also natürlich, also gerade dann funktioniert es ja sogar noch besser.
Was bedeutet das jetzt für uns Journalisten? Also diese Antisemitismusdebatte ist gerade sehr stark. Es wird auch immer wieder kritisiert, dass sie erst jetzt aufkommt, wo wir über Flüchtlinge sprechen, wo wir über den sogenannten importierten Antisemitismus sprechen. Aber wie seht ihr das? Also was für ein Auge muss man da in Zukunft drauf haben, auch in Bezug auf die Rap-Szene? Und in welchen Teil der Zeitung gehört das? Ist das Feuilleton? Ist das Politik? Ist es völlig egal? Wie seht ihr das?
Also das ist für mich zweischneidig. Also zum einen wäre schön grundsätzlich, wenn einfach mehr Expertise angehäuft werden würde. Und das Problem ist, liegt nicht nur unbedingt an Autoren, sondern auch in den Redaktionen selbst, wo es oft eine Ignoranz gibt. Also es gibt ja, das kennen wir, wie Texte passieren oder wie Texte gemacht werden. Da ist ja nicht nur ein Autor dabei, sondern da steckt mindestens immer noch ein Mensch drin, der es redigiert hat und entweder online gestellt hat oder gedruckt hat. Und trotzdem kann ich dir aus dem Gedächtnis heraus Fehler, objektive Fehler auch jenseits von Antisemitismus, sondern einfach objektive Fehler in Rap-Berichterstattung sagen, die so peinlich sind, die Leute, wenn denen das in der Politik oder im Sport passiert wäre, die wären gefeuert worden. Und es fällt nicht mal auf. Also,
weil da Leute dahinter stehen, die sich einfach nicht auskennen.
Genau, um mal ein Beispiel zu nennen, die bekannte feministische Rapperin Suki, ich glaube Jahrgang 83 oder 85, wurde mal in einem Interview mit einer sehr großen deutschen Zeitung als Einstiegsfrage gesagt, ja, du bist ja eine der ersten Rapperinnen in der Szene. Dazu muss man sagen, selbst wenn man sich nicht so gut auskennt, weiß man, dass Cora E. fast ihre Mutter sein könnte. Und Cora E. war auch nicht die erste deutsche Rapperin. Da kennt sich Dennis dann auch noch besser aus, aber so, das sind dann so Sachen, wie wenn man in einem Interview mit Angela Merkel sagen würde, ja, wie schätzen Sie denn die Lage in Ihrer Partei, der SPD, gerade ein? So auf dem Niveau passieren Fehler. Und das ist so mein grundsätzlicher Wunsch für Rap-Journalismus, für Hip-Hop-Journalismus, dass einfach die Expertise aufgebaut wird, dass Autoren, die gut sind, gepflegt werden und dass aber auch auf der anderen Seite so eine Form der Ignoranz abgebaut wird. Weil es muss, also Fehler passieren in journalistischen Texten, aber es kann nicht sein, dass die so oft tatsächlich auch das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und der andere Teil, der Antisemitismus-Teil, da sehe ich das ehrlich gesagt so, dass das für mich eine Debatte ist, die losgelöst von Rap geführt werden sollte. Außer sie passiert wirklich in einem ganz eng abgesteckten Rahmen, wie der in zu großen Teilen sehr sehenswerten WDR-Doku, die es vor 2 Wochen gab. So, das finde ich okay, aber was jetzt passiert ist, gerade in den letzten 2 Wochen, war eine Stellvertreterdebatte für Antisemitismus. Und man kann es ja ganz gut den beiden, ich sag's jetzt extra extrem überspitzt, man kann es ja ganz gut den beiden Gangster-Rappern, die mögen wir nicht, Moslems, die mögen wir nicht, so auch noch junge Leute mögen wir auch nicht, so den kann man es ja gut in die Schuhe schieben, ja, aber in Wirklichkeit gibt's Antisemitismus in Deutschland, das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte sehr gut, schon sehr lange und auch schon bevor die ersten türkischen Gastarbeiter in den 50er Jahren kamen. Und das Thema ist nicht neu. Und die Frage, hat die deutsche Rap-Szene ein Antisemitismus-Problem, kann man stellen. Aber sie wird aus meiner Sicht überlagert von der Frage, hat Deutschland ein Antisemitismusproblem, und ist nur eine ganz kleine Unterfrage davon.
Genau, weil tatsächlich Rapper jetzt letztendlich ja auch nichts anderes machen, als unsere Gesellschaft zu repräsentieren. Also Rapper sind ja jetzt nicht irgendwie Politiker einer Partei, sondern das sind hauptsächlich normale Menschen wie du und ich, die einfach von ihrer Umwelt sozialisiert werden und das in ihren Rap-Texten widerspiegeln. Also wenn man sich mal so ein bisschen mit den Hintergründen auskennt, also es wird halt sehr viel in Rap-Texte hineininterpretiert, die einfach so nebenbei mal entstanden sind. So, und da wird einfach wiedergespiegelt, was man halt in seinem sozialen Umfeld halt so gehört hat, ohne sich da groß Gedanken zu machen, ohne groß irgendwelche wissenschaftliche Literatur zu Rate zu ziehen und zu gucken, ob das halt irgendwie politisch korrekt ist oder nicht. So, das passierte halt einfach nicht. Rap funktioniert so nicht. Rap ist im Prinzip ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und wenn Rap oder Deutschrap ein Antisemitismusproblem hat, dann bedeutet das nichts anderes, dass unsere Gesellschaft ein Antisemitismusproblem hat. Und natürlich kann man da auch gut hingucken. Thor hat das ja schon gesagt, das sind stereotype Feindbilder, die eignen sich sehr gut. Ne? Also gerade so Gangsterrap, verdirbte Jugend, bla bla bla. Das ist halt sehr, sehr einfach.
Es ist halt schön, das auf andere abwälzen zu können, was einen absolut. Doch irgendwie selber...
Und ich meine, die Sache ist, ich kann es, also ich verstehe es nicht, aber also doch, ich verstehe es, ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, aber natürlich, wenn ein 50-jähriger Politikredakteur, der noch nie Hip-Hop gehört hat, wenn der einfach nur losgelöst diese 2, 3 Textzeilen sieht, natürlich denkt er dann, was ist denn das? Was sind denn das für Assis? Das kann ich nachvollziehen, dass er so denkt. Aber als Journalist ist es einfach deine Aufgabe, dich mit dieser Kunstform auseinanderzusetzen. So, zu gucken, was ist Battle Rap? Wie funktioniert Battle Rap? So, das ist halt die Aufgabe, zu gucken, in welchem Kontext passiert das. Und du kannst einfach nicht ein Zitat aus einem Rap-Song nehmen und den für sich stellen. Das funktioniert nicht. Du musst den Kontext halt begreifen. Du kannst genauso wenig, wie Tore das vorhin gesagt hat, einfach ein Zitat von einem Schauspieler aus einem Film nehmen und den Schauspieler dafür ankreiden. Das klappt halt nicht.
Gott sei Dank haben wir ja euch beide, die dieses Problem bei uns lösen können. Ich danke euch vielmals für dieses Gespräch, für die interessanten Einblicke. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Carla Baum. Das war eine neue Folge von Welt Insider. Thank you.